Das Interview der Woche aus der Hauptstadt mit Christopher Jenert am Mikrofon und der neuen Parteivorsitzenden der Linken, Janine Wissler. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Man muss ja sagen, eine der neuen Parteivorsitzenden, dazu aber später mehr. Frau Wissler, jetzt erstmal zum aktuellen Thema, die neuen Corona-Regeln für die nächsten Wochen und der sogenannte Öffnungsplan. Sie haben gesagt, Sie haben das bis spät in die Nacht geguckt, diese Pressekonferenz, und konnten nicht so ganz glauben, was da passiert. Weshalb?
Ja, ich war ziemlich entsetzt darüber, weil ich finde, dass das, was jetzt beschlossen wurde, uns, befürchte ich, direkt in die dritte Welle bringt und dass es auch gefährdet, alles, was erreicht wurde in den letzten 4 Monaten Lockdown, was für die Menschen wirklich hart war. Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo die Inzidenzen steigen, die Infektionszahlen steigen, wir mit den hoch ansteigenden Mutanten große Gefahr haben, die Impfungen gehen nicht richtig voran und die Tests sind noch nicht da und trotzdem gibt es jetzt diese Öffnungen und da hätte die Bundesregierung natürlich die Maßnahmen ergreifen müssen, um diese Öffnungen vorzubereiten und da Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das hat man nicht getan. Und dass man das jetzt so tut und dann von einer Notbremse bei einer Inzidenz von 100 an 3 aneinanderfolgenden Tagen spricht. Naja, also im November war das so und ab der Inzidenz von 100 waren wir natürlich voll drin im exponentiellen Wachstum. Und dann war es bis 120, 130 nicht mehr weit. Und deshalb halte ich das wirklich für verantwortungslos. Und ich finde, das gefährdet auch das Leben und die Gesundheit von Menschen. Und ich frage mich ein bisschen, was denken eigentlich die Ärzte und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, die seit Monaten arbeiten und das versuchen, das Leben ihrer Patienten zu retten. Was denken die eigentlich, wenn die von solchen Beschlüssen hören, wenn nicht mal Tests da sind, wenn das mit dem Impfen nicht vorangeht?
Was hätten Sie denn konkret anders gemacht?
Man muss einfach sagen, dass wir jetzt seit einem Jahr die Pandemie haben und in vielen Bereichen einfach die Entwicklung völlig verschlafen worden sind. Also was notwendig ist, ist natürlich die Schutzausrüstung, die kam viel zu spät. Wir brauchen kostenlose FFP2-Masken für alle Menschen, die sie sich nicht leisten können. Die Teststrategie, da hapert es die ganze Zeit. Es gilt in Deutschland immer noch oft keine Symptome, kein Test. Deutschland ist weltweit nur auf Platz 50, was das Testen angeht. Wir brauchen kostenfreie Tests, wir brauchen regelmäßige Tests. Einmal die Woche reicht überhaupt nicht. Und auch die Arbeitgeber müssen natürlich verpflichtet werden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Präsenz auf der Arbeit sind, eben auch zu testen. Beim Impfen ist vieles schiefgegangen. Zum einen, dass man sich nicht um die Produktion des Impfstoffs gekümmert hat. Deswegen sagen wir ja, die Lizenzen müssen freigegeben werden, weil die Rettung von Menschenleben ist wichtiger als die Gewinne der Pharmakonzerne. Zumal diese Impfstoffe, die Erforschung ja auch mit Steuermitteln in Milliardenhöhe gefördert wurde. Wir brauchen eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter, damit Kontakte wieder nachverfolgt werden können und dass es an den Schulen ja keine Luftfilter gibt, teilweise nicht mal Seifenspender gibt, das ist natürlich auch ein riesiges Problem. Also eine ganze Menge Dinge und natürlich müssen die Menschen, die sozial besonders betroffen sind vom Lockdown, die seit Monaten nicht arbeiten können, die ihre Minijobs verloren haben, die im Kurzarbeitergeld sind, die müssen einen sozialen Ausgleich erhalten, damit diese Krise nicht dazu führt, dass die sozialen Ungerechtigkeiten immer weiter zunehmen.
Seit dem vergangenen Wochenende ist es klar, Sie sind die neue Parteivorsitzende der Linken zusammen mit Susanne Hennig-Welsow. Wie gut kennen Sie beiden sich denn mittlerweile?
Wir kennen uns schon ganz gut. Sie war ja Fraktionsvorsitzende in Thüringen. Ich bin Fraktionsvorsitzende in Hessen. Von daher, Hessen und Thüringen haben ja viel gemeinsam und sind benachbarte Länder. Von daher haben wir in den letzten Jahren schon immer wieder zusammengearbeitet und verstehen uns auch persönlich sehr gut.
Jetzt ist es ja so, es hat eine ganze Weile gedauert, bis Sie dann gewählt werden konnten. Im Juni hätte das schon der Fall sein sollen. Das wurde aber mehrmals ja verschoben, also der entsprechende Parteitag wegen Corona. Was ist denn in dieser Zeit passiert? Was haben Sie da gemacht?
Ja, zum einen haben wir natürlich beide unsere Arbeit in unseren Bundesländern weitergemacht. Aber natürlich hat man auch viele Gespräche geführt und sich auf die Aufgabe, so gut es eben ging, auch vorbereitet. Man hat Ideen entwickelt und schön, dass das jetzt endlich geklappt hat und wir auf diesem ersten Online-Parteitag in der Geschichte der Linken gewählt wurden.
Was kommen denn jetzt so für Aufgaben jetzt ganz direkt auf Sie zu? Was müssen Sie direkt wegarbeiten?
Ja, wir stehen da zu Beginn eines Superwahljahres. Das heißt also, 6 Landtagswahlen stehen an, 2 ja auch jetzt relativ bald, 2 Kommunalwahlen, die Bundestagswahl. Also das ist natürlich die Vorbereitung dieser Wahlen und dieser Wahlkämpfe. Da geht es darum, eben ein Bundestagswahlprogramm zu erstellen. Das sind Punkte, die jetzt anstehen. Aber natürlich wollen wir auch den Parteiaufbau vorantreiben. Wir haben jetzt sehr viele neue Mitglieder seit dem Parteitagswochenende. Das freut uns natürlich sehr. Und wir wollen die Strukturen schaffen, dass eben alle Mitglieder aktiv sein können, sich einbringen können. Da gibt es sehr gute Grundlagen aus den letzten Jahren und da wollen wir eben dran arbeiten, die Partei noch größer, stärker, kampagnenfähiger zu machen.
Was bedeutet kampagnenfähiger? Sie haben ja auch die Aufgabe, mit Sicherheit diese ganzen Strömungen zusammenzubringen, die es in der Linken gibt. Was ist denn das, was Sie da am Ende für eine Erzählung haben möchten für die Bundestagswahl?
Kampagnenfähiger heißt, dass wir eben gerade an den Themen arbeiten, die für viele Menschen natürlich auch ganz real ihr persönliches Leben betreffen. Also zum Beispiel die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, die Frage nach bezahlbaren Mieten. Das ist für uns ein ganz entscheidendes Thema. Und wenn Sie nach einer Erzählung fragen, ich würde mir wünschen, dass Menschen, wenn sie an die Linke denken, sich denken, ja genau, das ist die Linke, das ist die Partei, die steht für soziale Gerechtigkeit, das ist die Partei der Mieterinnen und Mieter, das ist die Partei, die sich dafür einsetzt, dass Pflegekräfte vernünftig verdienen, dass sie keine Angst vor Altersarmut haben müssen, dass öffentliche Krankenhäuser in die öffentliche Hand gehören und dass die Infrastruktur vernünftig finanziert wird, dass Bildung nicht abhängig ist von der Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern und dass die Linke eine laute Stimme gegen rechts ist und für eine konsequente Friedenspolitik. Das würde ich mir wünschen. Und gerade in den Bereichen Miete und Pflege haben wir ja in den letzten Jahren auch Kampagnen gemacht und da gibt es ja auch an der einen oder anderen Stelle auch wirklich ganz praktische Erfolge, wie in Berlin zum Beispiel den Mietendeckel. Und daran wollen wir natürlich auch ansetzen.
Letzten Endes wird die Partei aber auch in der letzten Zeit immer wahrgenommen als die Partei, die sich viel streitet, die sich nicht einig werden kann. Wie kriegen Sie das denn in den Griff, damit Sie eben das klare Bild, das Sie sich wünschen von der Partei, auch im September haben, wenn es dann drauf ankommt?
Wir müssen uns alle der Verantwortung bewusst sein. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Die Linke hat viele Gemeinsamkeiten, die wir mehr in den Vordergrund stellen müssen. Es ist ja gelungen, die Linke aus einer sehr breiten und auch heterogenen Bewegungen heraus zu gründen. Deswegen ist die Linke eine sehr pluralistische Partei. Aber wir haben sehr, sehr viel gemeinsam und wir sind alle in die Partei eingetreten, weil wir gegen Armut vorgehen wollen, weil wir soziale Ungerechtigkeit ablehnen, weil wir den Krieg verachten, weil wir wissen, dass der Faschismus nie wieder siegen darf und weil wir der Meinung sind, man muss mit natürlichen Ressourcen schonend umgehen. Das sind alles Gründe, die wir alle gemeinsam haben und die sollten wir mehr nach vorne stellen. Nicht nur in diesem Superwahljahr, sondern generell auch, um die Linke stärker zu machen. Wenn wir alles das durchsetzen würden, bei dem wir uns einig sind und was wir im Parteiprogramm haben, dann würden wir in einer deutlich gerechteren Gesellschaft leben und dann können wir immer noch lang und breit diskutieren, was wir noch alles besser machen wollen.
Das Interview der Woche aus der Hauptstadt mit der neuen Parteivorsitzenden der Linken, Janine Wissler, gewählt am vergangenen Wochenende mit 84%. Ihre Kollegin Susanne Hennig-Welzow hatte 70%. Woran liegt denn dieser Unterschied Ihrer Meinung nach?
Ich will das gar nicht groß interpretieren. Susanne hatte ja auch zwei Gegenkandidaten, das mag dazu beigetragen haben. Ich freue mich einfach über die 84%. Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Delegierten und aber wir sind beide mit einer sehr breiten Mehrheit ausgestattet und wollen das jetzt als Team die Partei bestmöglich führen.
Frau Hennig-Welzow hat auch gesagt, sie ist eigentlich dafür, dass man klar sagt, wir wollen auch regieren. Hat das möglicherweise damit zu tun? Ist sie da möglicherweise auch ein bisschen abgestraft worden?
Naja, wie gesagt, sie hatte ja auch zwei Gegenkandidaten, dass man da vielleicht ein bisschen schwächeres Ergebnis dann hat. Wir sind uns ja beide einig, dass Regieren kein Selbstzweck ist und dass es uns um die Inhalte geht. Und deshalb stellen wir eben auch die Frage an die anderen Parteien. Also wenn man Umverteilung mit uns gemeinsam durchsetzen will, dafür sorgen will, dass keiner in Armut lebt, dass Kinderarmut, dass Altersarmut bekämpft wird, der Klimaschutz endlich konsequent angegangen wird. All das sind Punkte, die wir gerne durchsetzen wollen. Und für uns geht es darum, dass wir Veränderungen wollen, wenn das möglich ist in der Regierung. Und wenn das nicht möglich ist, dann machen wir Druck aus der Opposition. Und da sind wir uns einig.
Aber Sie müssen ja auch dem Wähler sagen, wenn die Stimme an uns geht, dann gibt es eine realistische Option, dass wir möglicherweise im Herbst eine Bundesregierung stellen. Gibt es dieses Versprechen oder gibt es dieses Versprechen nicht?
Also was erstmal ganz sicher ist, ist, dass wenn man der Linken seine Stimme gibt, dass die nicht auf Umwegen doch bei der CDU-CSU landen. Das kann man ja bei, wenn man die SPD wählt oder die Grünen wählt, nicht so ganz sicher sein, weil beide sind bereit, mit der Union zu regieren. Das ist bei uns ganz sicher, die Stimme landet nicht bei der Union auf irgendeinem Weg. Und wir sagen, und das ist unser Versprechen, wir wollen einen Politikwechsel. Wir wollen die Gesellschaft verändern. Und deshalb sind wir natürlich, wir stehen für unsere Inhalte und wenn man die in der Regierung umsetzen kann, dann sind wir dazu bereit. Aber wir sind nicht bereit, unser Wahlprogramm in die Tonne zu kloppen für einen Sitz auf der Regierungsbank, wie ich das zum Beispiel in meinem Heimatland in Hessen erlebe, wo die Grünen vieles von dem, was sie vor der Wahl gesagt haben, jetzt einfach das Gegenteil davon tun. Und klar, man muss auch Kompromisse machen, aber die Kompromisse müssen immer in die richtige Richtung gehen und wir dürfen nicht daran mitwirken, Verschlechterungen durchzusetzen. Und das sollten wir ausstrahlen. Wir kämpfen eigenständig dafür, dass es eine starke Linke gibt. Und wenn es nach der Bundestagswahl eine Mehrheit für SPD, Grüne und Linke gibt, dann sind natürlich alle drei Parteien in der Verantwortung, miteinander auszuloten, ob diese rechnerische Mehrheit auch für eine politische Mehrheit reicht und ob es einen Politikwechsel geben kann. Aber dafür muss sich dann eben auch wirklich politisch etwas ändern.
Wie nehmen Sie das denn wahr? Gerade SPD, Grüne, haben die große Ambitionen, da auf die Linke zuzugehen oder haben die Lust, auf die Linke zuzugehen?
Naja, bisher nehme ich natürlich schon wahr, dass die Grünen sehr stark auch Richtung Union schauen und dass da schon die eine oder andere schwarz-grüne Lockerungsübung gibt auf Bundesebene. Aber man muss ja ganz klar sagen, wenn die Grünen Klimaschutz durchsetzen wollen, dann werden sie das mit der Union nicht können. Und wenn die SPD mehr soziale Gerechtigkeit durchsetzen will und sich endlich von Hartz IV und von der Ausweitung der Leiharbeit und der Niedriglohnsektors, wenn sie sich davon wirklich lossagen will, dann wird sie das auch nicht mehr in der Union können. Also von daher schauen wir uns inhaltlich an, wofür stehen SPD und Grüne und wofür stehen wir? Und wenn man eben wirklich der Meinung ist, dass die Spaltung zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinandergehen darf, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen und dass man die Energiewende endlich konsequent umsetzen muss, dann sind wir der Meinung, dann sind die Schnittmengen programmatisch zumindest mit uns höher als mit der CDU oder CSU. Aber die Frage muss man natürlich dann an SPD und Grüne auch stellen.
Ich würde annehmen, dass die Dinge, die Sie genannt haben, auch kein großes Streitthema wären, zumindest grundsätzlich. Anderes Thema, Sie werden wissen, um was es geht, Auslandseinsätze. Wo wäre da denn die Kompromisslinie für die Linke? Weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass Grüne und SPD sagen, gut, wir gehen so weit auf die Linke zu, dass wir sagen, keine NATO, keine Auslandseinsätze und so weiter.
Na, in der SPD und in den Grünen wird das ja durchaus auch kontrovers diskutiert. Also in der SPD gibt es eine ganze Reihe von Abgeordneten, die Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht zustimmen. Und bei den Grünen, bei den letzten Abstimmungen über die Verlängerung des Afghanistan-Mandats, haben auch wirklich große Teile der Grünen-Fraktion dagegen gestimmt. Und die Frage muss man sich ja inhaltlich anschauen. Die Bundeswehr ist seit 20 Jahren in Afghanistan. Ist das Land friedlicher geworden? Nein, ist es nicht. Und es geht uns auch nicht nur um die Frage der Auslandseinsätze, sondern um die Außenpolitik insgesamt. Wenn man Waffen in alle Welt liefert, darunter auch an Diktatoren, dann ist das kein Beitrag zur Sicherung des Friedens auf dieser Welt. Das wollen wir stoppen. Wir wollen nicht, dass der Verteidigungshaushalt weiter aufgestockt wird, wie das im letzten Jahr passiert ist. Im Corona-Jahr ist der Verteidigungshaushalt um 3% erhöht worden. Wir wollen mehr Geld in die Entwicklungszusammenarbeit stecken, damit es wirklich eine gerechte Weltwirtschaftsordnung gibt. Und ja, wir sind der Meinung, dass Militär keine Probleme löst und deswegen wollen wir die Bundeswehr aus den Auslandseinsätzen zurückholen und sie nicht in Auslandseinsätze schicken. Wenn man für Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt sorgen will, dann macht man das nicht mit Militär. Und das ist ein Grund, warum wir uns gegründet haben. Und da sind wir ganz klar. Und das mag sein, dass das an der einen oder anderen Stelle dann eben ein Streitpunkt sein wird. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass es der einzige ist. Ne? Also die ganze Politik der schwarzen Null und der Schuldenbremse, auch das ist was, wo wir ja in den letzten Jahren große Differenzen hatten, auch zu SPD und Grünen und auch an anderen Fragen. Aber ganz klar, die Linke muss eine Antikriegspartei sein, weil sonst würde sie sich auch überflüssig machen, wenn sie sich außenpolitisch und gerade militärisch in den militärischen Fragen eben da anpassen würde.
Ihre beiden Vorgänger hatten, das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen, ein eher angespanntes Verhältnis zur Bundestagsfraktion. Wie würden Sie denn da vorgehen? Wie entspannen Sie dieses Verhältnis denn wieder?
Wir brauchen eine enge Zusammenarbeit zwischen Parteispitze und Fraktionsspitze und sollten gemeinsam nach vorne stellen, wofür die Linke steht. Und ich war jetzt diese Woche, waren wir auch zum Antrittsbesuch in der Bundestagsfraktion, sind da sehr herzlich auch aufgenommen und empfangen worden. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das alle gemeinsam gut hinkriegen.
Sie haben ja angesprochen, wenn man Sie wählt, dann ist das die Garantie, dass die CDU bzw. CSU eben nicht mehr an der Macht sei oder nicht mehr an die Macht käme. Jetzt hat die Woche der Chef der CSU-Bundestagsgruppe Alexander Dobrindt gesagt, mit der Wahl von Janine Wissler zur Co-Chefin der Linken habe eine überzeugte Kommunistin die Führung übernommen, die ganz klar die Demokratie in Frage stellt. Was würden Sie ihm antworten?
Ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Ich will ja mehr Demokratie und nicht weniger Demokratie. Also mein Thema ist, wie schaffen wir es, die Wirtschaft zu demokratisieren, mehr Mitbestimmung durchzusetzen, dass eben wirklich auch die Beschäftigten, die Gewerkschaften mehr Einflussmöglichkeiten haben und die direkte Demokratie zu stärken. Ich will, dass alle Menschen in diesem Land wählen können, auch Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, aber eben, weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Das sind alles Schritte für mehr Demokratie und nicht für weniger.
Jetzt stehen als erstes für Sie ja erstmal die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an und auch in Hessen die Kommunalwahlen. Jetzt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zeigen die Umfragen, dass die Linke in beiden Ländern von der 5%-Hürde doch recht weit entfernt ist. Woran liegt das?
Ja, in den beiden Bundesländern haben wir es schon schwer, das muss man schon sagen, weil wir dort noch nie im Landtag vertreten waren und jetzt unter Pandemiebedingungen ist natürlich ganz besonders schwer, ist diesen Wahlkampf zu führen, wo alles auf die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten schaut und auf die Regierungen schaut und deswegen Hochachtung für die Genossinnen und Genossen, die da jetzt an den Infoständen stehen, die Plakate aufhängen unter diesen schwierigen Bedingungen und die sich da wirklich richtig ins Zeug legen und das unterstützen wir natürlich und wollen alles dafür tun, dass die Linke in diese beiden Landtage einzieht und das Ergebnis vom letzten Mal deutlich verbessert. Dafür kämpfen wir bis zum 14. März und bitten auch die Menschen in diesen Bundesländern um ihre Stimme und um ihr Vertrauen, weil sowohl in Baden-Württemberg, das ist grün-schwarz regiert, als auch in Rheinland-Pfalz, wo ja die Ampel regiert, brauchen wir endlich eine linke Stimme im Landtag, die sich stark macht für soziale Gerechtigkeit, für gute Bildung, für die Energie- und Verkehrswende. Und diese Stimme brauchen wir im Landtag, die fehlt.
Aber was ist denn dieses Mal anders, dass es dieses Mal klappen könnte? Also das scheint ja auch in beiden Bundesländern schon ein sehr grundlegendes Problem zu sein.
Natürlich nicht nur in den beiden Bundesländern, sondern es ist natürlich das Problem, dass die Linke in vielen westdeutschen Flächenländern einfach an vielen Stellen keine Strukturen hat und hatte. Und das müssen wir natürlich auch stärken und aufbauen, dass wenn man Strukturen vor Ort hat, dann ist es natürlich auch deutlich einfacher, in Landtage einzuziehen. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass uns das gelingen kann, am 14. März dort einzuziehen und dass die Linke endlich in den Landtagen vertreten ist. Aber natürlich ist das ein großes Stück Arbeit und die Ausgangslage ist eben auch gerade, weil man in der Pandemie so schwer Wahlkampf machen kann, nicht gerade einfach, aber wir kämpfen darum, da einzuziehen.
Sie haben ja schon gesagt, gerade in den westdeutschen Flächenländern ist die Linke sehr schwach. Jetzt spricht man da ja aber auch ganz andere Menschen an als zum Beispiel in den ostdeutschen Ländern, wo die Linke lange stark war, aber immer schwächer wird, so kann man das ja sagen. Wie lässt sich das denn vereinbaren, dass man einerseits diese Traditionswähler im Osten behält, die ja sozusagen auch das Rückgrat der Partei waren über lange Jahre, Jahrzehnte und auf der anderen Seite eben auch im Westen aufbaut? Das finden viele auch in der Partei schwierig bis unmöglich, aber wie könnte man das denn machen?
Indem wir schauen, dass wir die Dinge zusammenbringen, die alle unsere Wählerinnen und Wähler bewegen. Was unsere Wählerinnen und Wähler bewegt, ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ob sie jetzt selber davon betroffen sind, weil sie selber im Hartz-IV-Bezug sind oder eine kleine Rente bekommen oder arm trotz Arbeit sind oder ob sie vielleicht auch ein bisschen besser situiert sind, aber der Meinung sind, dass die gesellschaftliche Spaltung in Arm und Reich nicht weiter auseinandergehen sollte. Das ist ein Thema, was alle unsere Wählerinnen und Wähler gemeinsam haben. Die Frage nach bezahlbaren Wohnraum und bezahlbaren Mieten. Die Frage nach, wie ist das Gesundheitssystem aufgestellt? Krankenhäuser sind dazu da, Menschen gesund zu machen und nicht um Gewinne zu erwirtschaften. Das heißt also, dass wir eine bestmögliche Gesundheitsversorgung für alle brauchen und alle wollen bestmögliche Bildung für ihre Kinder und gleiche Chancen. Das sind Themen, die alle unsere Wählerinnen und Wähler gemeinsam haben, ebenso wie, dass sie gegen Rassismus sind, gegen Rechts sind, dass sie sich eine friedliche Außenpolitik wünschen und die müssen wir in den Vordergrund stellen. Und natürlich, und das haben auch die Menschen in Ost und West gemeinsam, sie alle machen sich Sorgen angesichts der sich verschärfenden Klimakrise. Die Menschen haben Kinder und sie haben Enkel und sie wünschen sich eine lebenswerte Zukunft und eine lebenswerte Welt für ihre Kinder und Enkelkinder. Und das zusammenzubringen, das müssen wir machen. Deswegen sollten wir mehr darüber diskutieren, wie wir unterschiedliche Gruppen ansprechen und nicht, ob wir unterschiedliche Gruppen ansprechen, weil es gibt da keinen Widerspruch. Wir können die Interessen der Industriearbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten, die der Pflegekräfte. Wir sind genauso eine Ansprechpartnerin für Fridays for Future und für die antirassistischen Bewegungen. Da gibt es keinen Widerspruch. Wir die Menschen in Stadt und Land, für sie alle können wir eine linke Partei sein. Und gerade unsere Vielfalt ist doch unsere Stärke, dass wir so viele Menschen in dieser Partei sammeln, dass wir auch ganz verschiedene Milieus und Gruppen ansprechen können.
Sie haben ja auch gesagt, ein klares Ziel ist der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Rechtsextremismus. Jetzt war kürzlich der Jahrestag des Anschlags von Hanau. Halle ist nicht allzu lange her. Die NSU-Mordserie spielt immer noch eine Rolle in der Wahrnehmung. Das Problem ist ja offenkundig. Was muss denn passieren?
Das Erste, was passieren muss, ist, dass rechter Terror nicht weiter verharmlost wird. Wir erleben immer wieder, dass wenn es rechte Terroranschläge gab, dass entweder gesagt wurde, das war vorher unvorstellbar, nein, war es nicht, und dass ganz schnell davon geredet wird, das sind Einzeltaten, das sind Einzeltäter. Diese rechte Gewalt, dieser rechte Terror muss ernst genommen werden und es müssen Konsequenzen gezogen werden. Und das heißt eben, dass die rechte Szene konsequent entwaffnet werden muss, dass man die dahinterliegenden Netzwerke entdecken und aufklären muss und dass man Schlussfolgerungen ziehen muss und Konsequenzen ziehen muss aus diesen Terroranschlägen. Und der rechte Terror hat in Deutschland eine lange Tradition. Das Oktoberfest-Attentat, Mölln, Solingen, die Mordserie, das NSU und eben jetzt Halle, Hanau und der Mord an Walter Lübcke. Wir haben in vielen Fällen erlebt, dass die Opfer kriminalisiert wurden, gerade in der NSU-Mordserie, dass die Opfer zu Täter gemacht wurden, dass den Familien unterstellt wurde, dass sie selber mit Schuld seien. Oder ihre Angehörigen, die sie verloren haben. Und das muss aufhören. Wir brauchen einen konsequenten Kampf gegen rechte Gewalt und eine Stärkung von zivilgesellschaftlichen Projekten. Wir müssen aber auch den alltäglichen Rassismus bekämpfen. Und das ist mir auch in Hanau sehr aufgefallen. Ich war ja sehr häufig in Hanau gewesen. Und die Menschen schildern, dass sie es tagtäglich erleben, dass sie angepöbelt werden, dass sie beleidigt werden, dass sie tagtäglich erleben, dass es schwieriger ist, mit einem nicht-deutschen Namen eine Wohnung zu finden oder einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz zu finden, dass Eltern ihren Kindern sagen, dass sie sich in der Schule mehr anstrengen müssen, weil sie benachteiligt sind im Gegensatz zu den Kindern mit deutschem Namen und dass sie immer wieder in anlasslose Polizeikontrollen kommen, Stichwort Racial Profiling, was natürlich total demütigend wird, ist dauernd vor Nachbarn in Polizeikontrollen zu kommen und vor den Augen von Passantinnen und Passanten, und das müssen wir ernst nehmen. Das heißt also, den Kampf gegen den alltäglichen, gegen den strukturellen Rassismus auch zu führen und deutlich zu machen, wir stehen an deren Seite, und dagegen hilft auch nur Solidarität zu organisieren, und für uns als Linke ist Solidarität unteilbar.
Erhoffen Sie sich irgendwas davon, dass der Verfassungsschutz jetzt offiziell die AfD beobachtet?
Ich habe 5 Jahre mitgearbeitet im NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, und da habe ich 5 Jahre lang in die Abgründe des sogenannten Verfassungsschutzes geschaut. Und deswegen habe ich keinerlei Hoffnung da rein, dass diese Landes- und das Bundesamt für Verfassungsschutz dazu beitragen, die rechte Szene aufzuklären und die Gefahr einzudämmen. Ganz im Gegenteil, man muss wirklich sagen, dass gerade die kriminellen V-Leute, die ja dafür bezahlt wurden, quasi, dass sie Neonazis sind, dass sie geschützt wurden, teilweise vor der Strafverfolgung, dass das wirklich das Problem noch vergrößert hat. Und es gab so viele V-Männer im Umfeld des NSU-Kerntrios. Und solche krassen Versagensfälle beim Verfassungsschutz in der ganzen Aufklärung dieser Mordserie und jetzt auch beim Mord an Dr. Walter Lübcke, ja, wo ja der Mörder ein bekannter Neonazi war. Wir haben damals im NSU-Untersuchungsausschuss exakt nach diesem Neonazi gefragt. Da wurde uns gesagt, ja, der ist abgekühlt und wir schätzen ihn nicht mehr als gefährlich ein. Von daher finde ich, der Verfassungsschutz, der sogenannte, ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und deswegen, sie tragen einfach nichts dazu bei, die rechte Szene aufzuklären. Man muss wirklich sagen, dass die vielen antifaschistischen Initiativen vor Ort, die seit Jahren Anti-Nazi-Arbeit machen, all die haben wirklich mehr beigetragen zur Recherchen und Aufklärung über die rechte Szene als die Ämter für Verfassungsschutz mit ihren Tausenden von Mitarbeitern. Und das ist meine Konsequenz auch aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, aus meiner Erfahrung mit diesen Ämtern für Verfassungsschutz, dass sie eben die Gefahr von rechts nicht erkennen und nicht konsequent bekämpfen.
Eine Frage noch zum Schluss. Sie sind aktuell in Hessen im Landtag. Sehen wir Sie nächstes Jahr oder Ende des Jahres im Bundestag?
Ich bin jetzt gerade ein paar wenige Tage die neue Parteivorsitzende der Linken gemeinsam mit Susanne. Und ich habe das im Vorfeld nicht entschieden. Ich möchte das jetzt mit meinen Genossinnen und Genossen in Hessen in aller Ruhe diskutieren, was die nächsten Schritte sind. Und da werde ich dann bei Zeiten entscheiden.
Das war das Interview der Woche aus der Hauptstadt mit der neuen Linken-Chefin Janine Wissler. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.